Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigttext ist ja die Jahreslosung. Ein kurzes Wort, aber sehr gehaltvoll. Aus dem Propheten Jesaja im 66. Kapitel, der Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das Thema Trost wird uns jetzt beschäftigen. Es ist ja doch ein Lebensthema, denn Trost braucht man eigentlich immer. Angesichts so vieler, so wie Paul Gerhardt das geschrieben hat, so vieler Jammerpforten, so vieles Blutvergießens, so vieler Nöte und Ängste, die einen ja immer wieder anfallen, so wie ein Raubtier. Ich möchte gern einsteigen mit einem persönlichen Tröstungserlebnis, das wir, meine Frau und ich, im letzten Jahr hatten. Das ist ungefähr ein Jahr jetzt her. Im Januar hatten wir ein Eheseminar unten in der Nähe von Stuttgart. Und ja, das ging eigentlich ganz gut los. Wir haben das gleiche Eheseminar jetzt bald wieder in Friolzheim. Aber am Freitagabend ging es los, entweder am Abend oder am nächsten Morgen früh, vermissen wir die Mastercard, also praktisch unser Geldinstitut. Und dann gingen natürlich die Gedanken hin und her, wo könnte die sein, alles abgesucht. Und das immer kurz in den Pausen, wenn das E-Seminar gerade mal eine Pause hatte. Es war keine erquickliche Situation. Die Tankstelle angerufen, die am Abend vorher eventuell noch der Ort gewesen sein könnte, wo ich sie vergessen habe, aber nichts. Wir waren einigermaßen ratlos. Gegen Mittag habe ich dann die Karte sperren lassen. Es sind ja viele Unannehmlichkeiten, die dann so auf einen zukommen. Und das Ganze, wie gesagt, neben einem Eheseminar, wo die Leute ja nun Zuspruch und Kraft und Trost brauchten, aber eigentlich brauchten wir erstmal selber Trost. Das war eine etwas schwierige Lage. Und irgendwann an diesem Sonnabend kommt uns ein Bibelwort entgegen und ich weiß nicht mehr, ich habe mit meiner Frau gesprochen, wo haben wir das eigentlich hergekriegt? Ich weiß es nicht mehr, aber ein Bibelwort wurde uns plötzlich da wichtig. Entweder stand das dort oder es war eine Karte, die wir gezogen hatten, keine Ahnung, jedenfalls Psalm 146, 8, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Und ach, das war richtig wohltuend, das zu hören, und die Stimmungslage verbesserte sich, aber die Karte war trotzdem noch nicht da. Und dann haben wir aber das Eheseminar dann doch weiter durchgezogen, und meine Frau sagt mir, es hat keiner was gemerkt davon. Und am Abend, kurz vorm zu Bett gehen, wir waren in zwei verschiedenen Zimmern untergebracht, höre ich einen Ruf, die Karte ist da. Also sie war in einen unmöglichen Ort gerutscht, irgendwie aus der Tasche und dann in eine andere Tasche gerutscht, wo man nie eine Karte aufbewahrt. Und wir haben uns beide erstmal umarmt und haben dann Gott gedankt und haben, die Richtigkeit dieses Psalmwortes dann erst richtig in uns aufgesogen. Ja. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Also so kann es einem gehen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir solche Erfahrungen machen können, eines unmittelbaren Trostes. Ich denke mal, die ganze Bibel ist ein Trostbuch. wenn man sie richtig liest. Die kleinen Sorgen, die großen Sorgen unseres Lebens bekommen doch einen Lichtglanz, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir spüren, ja, da legt sich eine tröstende Hand auf uns und die will uns jetzt sagen, ich habe deine Sorgen im Griff und ich kann die Situation, in der du jetzt stehst, zu einem guten Abschluss bringen. Also diese tiefe Verzweiflungsnot, die immer wieder auch nach uns fassen will, die ist dann weg. Das nenne ich so das Geheimnis der Tröstungen Gottes. Die Sorgen, die sind noch nicht gleich weg, so wie auch die Karte bei mir noch nicht gleich wieder da war. Aber man kann wieder durchatmen und man hofft und glaubt und vertraut, Herr, du bist der Herrscher und du kannst wirklich auch diese Not noch wenden beziehungsweise aus ihr etwas Gutes machen. Das ist das Wunder der Tröstungen Gottes. Als ich so 9 oder 10 Jahre alt war, hatte sich meine Mutter angewöhnt, immer noch mal in das Kinderzimmer zu kommen. Ich bin ja Einzelkind, wurde einigermaßen verwöhnt. Und das war dann auch eine Zeit lang so, dass sie kam und sie dachte immer, dass ich schlief. Aber meistens war ich unter der Decke mit Karl May beschäftigt, mit einer Taschenlampe. Das hat meine Mutter selten mitgekriegt. Und dann strich sie so ein bisschen über die Decke. Ja, manchmal über den Kopf. Und es war eine angenehme Erfahrung. Die habe ich so aus Kindertagen noch in Erinnerung. So ähnlich ist das, wenn man die Bibel lernt, als Trostbuch zu lesen. Ja, da streicht Gott zärtlich wie eine Mutter uns über die Seele. Und alles ist nicht gleich wieder gut, aber es erscheint in einem anderen Licht und man fasst wieder ein neues Vertrauen. Wollen wir uns mal ein paar Gedanken machen über den Unterschied von Menschentrost und Gottestrost. Menschentrost ist ja auch schon viel wert. So wie meine Mutter mir da so drüber strich und die Sorgen des Tages, die waren dann irgendwie wieder weg. Wollen wir ja auch nicht geringschätzen, den Menschentrost, wenn er wirklich zur rechten Zeit und in der richtigen Art und Weise rüberkommt. Eines unserer Enkelkinder hatte vor 1,5 Jahren einen schlimmen Unfall im Urlaub, gestürzt mit dem Kopf nach unten und der Atlaswirbel angebrochen. Es war eine haarige Geschichte, 2-3 Millimeter. Neben dem Bruch lief dann Wirbelsäule und alles. Da war es dann eventuell sogar aus gewesen. Aber nein, es ging gut mit Gottes Hilfe. Und er musste im Krankenhaus dann natürlich erst mal ein paar Tage völlig regungslos liegen. Und dann haben sie im Krankenhaus ihn getröstet. Das fand ich so spitze. Und er hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Sie haben ihm eine Urkunde ausgestellt. Dem tapfersten kleinen Patienten. Ja? Und dann hielt er das hoch und strahlte. Hatte so eine dicke Halskrause, die musste er dann noch 8 Wochen tragen. Und alles war wieder ja, in einem anderen Licht. Durch eine gute Tröstung. Ist ja wunderbar, wenn Menschen uns trösten. Auf der anderen Seite muss man auch gleich hinzufügen, menschlicher Trost kommt auch an die Grenzen. Und wie schnell ist menschlicher Trost dann auch vergangen und verpufft und irgendwo hat man dann auch gar nichts mehr davon. Dieser große Trauermarsch da nach den Attentaten in Paris auf die Charlie Hebdo Redaktion, wo so viele Dutzende von Regierungsleuten sich da versammelten, und in einer Nebenstraße haben sie sich dann alle aufgestellt, unterhakt, und da wollten sie sozusagen dem französischen Volk Trost zusprechen. Gut gemeint, aber was kam danach? Ein noch schlimmerer Anschlag, und der alte Trost ist eigentlich weg. Die großen Sorgen, ja, ich will mal sagen, die Menschheitsgeiseln, unter denen die Menschheit steht und leidet, die sind durch menschlichen Trost vielleicht etwas, ja, zu minimieren, aber sie sind nicht wirklich wegzuräumen. Eine andere Riesennot, soweit ich es beurteilen kann, ist die demografische Entwicklung, die Kinderlosigkeit in allen Industriestaaten. Das machen sich die wenigsten klar, was dann in ein paar Jahrzehnten auf uns zukommt, dass die Sozial- und die Rentensysteme wegbrechen und wir unseren jetzigen Wohlstand wirklich verabschieden können, weil einfach keine Kinder da sind. Ja, es werden zu wenig Kinder geboren, zu viele abgetrieben. 400.000 Kinder fehlen im Jahr, das ist eine Menge. 200.000 gehen auf Kontoabtreibung, 200.000 auf Konto an die Babypille. Und die Menschheit lebt und lebt, ja, und die Bundesregierung, die macht Demografiegipfel, und die hat jetzt einen netten Slogan erfunden: Jedes Alter zählt. Das ist natürlich schön, das ist ja gut, wenn die Alten aufgewertet werden. Aber ist es ein echter Trost? Ja? Angesichts dieser Entwicklung, wo die Experten sagen, in, was haben wir jetzt, 2016, 2060 besteht Deutschland nur noch aus 60 Millionen. Also trotz Zuwanderung wohlgemerkt. Da ist wirklich guter Rat teuer. Und da kann man eigentlich auf solche Tröstungen auch verzichten. Oder wenn wir nicht in die große Entwicklungspolitik gehen, einfach bei uns selber anfangen. Was machen wir, so wie es uns jetzt ging? Ein Anruf kommt aus allernächster Nähe und Freundschaft und Bekanntschaft und Verwandtschaft. Blutkrebs, in einem anderen Fall Knochenkrebs. Wo ist denn da der Trost dann? Ja, also ich habe mich selber auch gefragt, ja, was sage ich? Was sage ich? Man will nicht einfach Blabla sagen. Was sage ich aus der biblischen Hoffnung heraus? Und da kommt dann natürlich die Frage auf uns zu: Hat denn Gott auch Trost für diese Entwicklungen, ja, für die Terrorgefahr, die auf uns zukommt, ja, für die demografische Katastrophe, für Krebs und Tod, also für diese allerletzten Notfragen, hat Gott da einen Trost? Das ist sozusagen der Lackmustest. Ja. Wenn Gott an diesen Stellen versagt, sage ich mal, dann können wir eigentlich auf unser Christentum weitgehend verzichten. Und deswegen lohnt es sich mal tiefer zu bohren und nachzufassen, wo ist da auch noch an diesen Stellen ein Trost Gottes zu sehen. Ich will mal nur diese drei Nöte und diese drei Menschheitsgeiseln kurz beleuchten. Also die Terrorgefahr, die demografische Gefahr und Krebsgefahr. Das ist ja alles im Kommen. Das geht nicht weg, das potenziert sich. Und da will ich da natürlich jetzt hier nicht nur ein bisschen Schwarzmalerei üben, aber ich will einfach den Entwicklungen ins Auge sehen, weil ich davon ausgehe, dass Gott auch dazu etwas zu sagen hat. zum Terror ein paar Sätze. Und da höre ich jetzt an Silvestertag morgens im DLF ein Interview mit einem Journalisten, der dem Rechercheverband von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR vorsteht. Und der Reporter wollte nun gerne ein mutmachendes Wort für das neue Jahr hören. Und er sagt, ja, können wir denn nicht irgendwie doch die Gefahr eingrenzen, wenn die ganze Welt zusammensteht und wenn es endlich mal gelingt, da zu einer geschlossenen Haltung zu kommen, das sagte so der Reporter, zu dem, der da interviewt wurde. Und da gibt er die Antwort, also wissen Sie, ich beschäftige mich seit Jahren mit diesem Phänomen und es ist nicht nur der IS, sondern es ist das ganze Phänomen des religiösen Terrors und das kriegen wir nicht in die Hand. Das Beste, was uns passieren kann, so sagte der Experte, das ist eine 0-0-Situation, wo es keinen Sieger und keine Besiegte geben wird. Aber es wird uns auf Jahrzehnte noch begleiten. Da muss man dann schon schlucken. Ja. Und über die demografische Situation habe ich ja schon gesprochen. Wir sind bekannt mit einem Demografen, Professor Birk in Berlin, und waren extra in Berlin gewesen, als er sein neues Buch vorgestellt hat und waren dann bei ihm zu Hause. Und was er da in diesem Buch schreibt, das ist auch sehr, sehr ernüchternd. Ja, wie gerade auch in Deutschland, ja, seit Jahrzehnten die Frauen nur noch zwischen 1,4 und 1,5 Kinder bekommen, so rechnen ja die Demografen, und wie sie und wie wir in unserem Land, wo wir eigentlich 2,1 Kinder brauchten pro Frau, eigentlich heillos und rettungslos hinter diesem Soll zurückbleiben und wie man sich das ausrechnen kann, ja, dass die Nöte größer werden und wir eine vergreisende Gesellschaft sind. Und jetzt lese ich hier gerade auch zum Thema Krebs die neuesten Zahlen. Die waren ausgerechnet nun auch jetzt am Jahresanfang in der Frankfurter Allgemeinen. Das Lebenszeitrisiko, so nennt sich das, bei Männern beträgt mittlerweile 51%. Das heißt, mit anderen Worten, 51% der Männer können mehr oder minder damit rechnen, dass sie mal an Krebs erkranken. Und bei Frauen mittlerweile 43%. Bei Männern ist ja alles bekannt, Prostata, Lunge. Bei Frauen Brust und Darm, die vorrangigen Krebsarten, aber natürlich Leukämie und all diese Dinge, Bauchspeicheldrüsenkrebs, ist alles im Kommen. Wir kriegen es nicht in den Griff. Ja, und da bin ich dann schon dafür dankbar, wenn einer mir mal ehrlich die Tatsachen auf den Tisch legt und mir nicht falsche Hoffnungen und einen billigen Trost macht. Aber genug davon. Wir wollen nach dem Trost Gottes fragen. Hat denn Gott einen Trost angesichts dieser drei Menschheitsgeiseln, will ich mal sagen? Ich denke, er hat ihn. Er hat ein Wort, er hat eine Antwort auf Terror und Friedlosigkeit. Man fragt sich ja, Mensch, wo soll das alles hingehen, ja, wenn der IS in Libyen sich festsetzt und gibt ein Handbuch heraus, wie man im Westen überleben kann, Handbuch für Mujahedin, kann man im Internet abrufen. Ja? Und wie Sie sagen, Rom ist unser Ziel. Wir wollen den Vatikan erobern, ja, um endlich den Kreuzzüglern, wir sind sogenannte Kreuzzügler, einen Schlag auf die Nase zu geben und nicht nur auf die Nase. Und da gibt es richtige Anleitungen, was die Kämpfer dann alles trainieren sollen und wie sie eben die Kreuzzügler attackieren können. Das kommt einfach auf uns zu. Was sagt denn Gott dazu? wenn jetzt diese Boshaftigkeit in der Welt so wächst, und wer die Bibel kennt, der weiß, es gab schon immer solche Phasen, wo die Boshaftigkeit zugenommen hat. Und die bekannteste Phase ist die Zeit vor der Sintflut, wo Gott selber sagt, kann man nachlesen, 1. Mose 6, Vers 5, dass die Bosheit so groß geworden war, dass ein Überleben der Menschheit nicht mehr möglich war. Und Gott sagt, ich muss jetzt einen Strich ziehen, ich muss einen Neuanfang dieser Menschheit ermöglichen. Ist ja interessant. Ich habe da mal etwas in den vorhergehenden Kapiteln gelesen. Da steht, wie der Vater von Noah bei der Geburt Noahs dem Noah einen Wunsch mit auf den Weg gegeben hat, einen Gebetswunsch. Sollte man eigentlich machen, nicht wahr? Wenn Kinder geboren werden, darf man vor Gott, und das darf sich dann ja auch im Namen, in der Namensgebung äußern. Mein Name Joachim, Gott richtet auf, ist doch schön, ja, finde ich prima. Also, was der Vater von Noah, der Lamech, dem Noah mit auf den Weg gegeben hat, er sagte nämlich zu ihm, der soll uns trösten. Der soll uns trösten. Das sollte der große Tröster der Menschheit werden. Und wie ist das geworden? Er ist es doch geworden. Denn er hat die Arche gebaut. Und bei all der Not dieses Weltuntergangs war immerhin noch eine Fluchtmöglichkeit da. Das ist doch Trost. Ja? Wenn es so schlimm mal werden sollte, was ja keiner weiß, ja, dass die Welt aus allen Angeln fliegt, haben wir den Noah, haben wir den Trost, haben wir die Arche, und da wissen wir, der Jesus ist unsere Arche, und da wird er schon Wege haben, dass wir aus dieser untergehenden Welt herausgezogen werden. Davon bin ich überzeugt. Das ist der Trost, den Gott hier parat hat. Ja? Also selbst wenn die Welt in Stücke springt, ja, bist du immer noch nicht verloren und verraten und verkauft? Jesus kommt wieder und holt dich aus dieser vergehenden Welt raus. Also ich finde die Welt ja schön, ich bin ein großer Naturfreund, aber was sich da alles zusammenbraut in den letzten Jahren und was wir für die Zukunft erwarten können, das bestärkt mich doch in der biblischen Tatsache, dass diese Welt nicht unsere Heimat ist. Ja, diese Welt kann nicht unsere Heimat sein. Was hat denn Gott zu sagen zum Stichwort Kinderlosigkeit, Verarmung? Das ist ja auch ein Riesenproblem. Ich habe es ja kurz angedeutet. Das sind ja keine guten Aussichten, wenn hier die Renten- und Sozialsysteme irgendwann mal wegbrechen. Irgendwann ist gut gesagt. Die Experten sagen, in 8 bis 10 Jahren geht es schon los. Ja. Einfach zu wenig Kinder da, ja, zu wenig, ich sage es mal ökonomisch, arbeitende Bevölkerung. Gibt es denn auch für diese Situationen einen Trost? Ich denke, auch da kann Gott etwas sagen und etwas tun, und da hat er auch eine Antwort. Er kann nämlich neuen Segen stiften in ein Volk hinein. Er kann Segen stiften in eine Stadt hinein. Er kann neuen Segen stiften in eine Gemeinde hinein, in eine Familie hinein. Es ist nicht alles nur ein Verhängnis. Nein, Gott kann eingreifen. Das ist das Schöne, das Einzigartige an unserem biblischen Gott. Ja, der kann eingreifen. Der kann sogar eine Entwicklung stoppen und sie umdrehen. Wie war es denn bei Ninive? Ja, hatte sich der Jona schon auf einen Berg gesetzt und wollte den Untergang Ninives beobachten. Und Gott sagt, da kannst du lange warten. Ja, ich habe es anders beschlossen. Ja, da gab es einen König und der sagte, wir wollen mal umkehren zu Gott. Wir haben uns ein gottloses Leben angewöhnt in unserer Stadt. Und dann lässt er sich einen Sack bringen einen Sack. Ja? Und zieht den an, öffentlich. Streut sich Asche, so hat man das früher gemacht, über sein Haupt und geht mit gutem Beispiel voran. Und Gott verschont die ganze Stadt. 120.000 Einwohner, immerhin. Also das ist doch ein Trost. Wenn Städte, wenn Völker, wenn Länder umkehren zu Gott, dann gibt es Veränderungen. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, heißt es in den Sprüchen. Aber die Sünde ist der Leute Verderben. Eine Gemeinde kann sich auch erneuern. Haben wir selber gemerkt, meine Frau ist hier, wir waren ja 5 Jahre im Gemeindedienst in Oberfranken, wie da durch eine Jugenderweckung sich allmählich eine ganze Gemeinde umgekrempelt hat. Das war schon schön zu erleben. Ja. Wir waren, das war 75, ich weiß noch ganz genau, in einer Konfirmandenfreizeit, da ging das alles los. Ausgerechnet mit einem kaputtgehenden Filmapparat. Ja, ich wollte einen Film zeigen in dieser Konfirmandengruppe und auf dem Höhepunkt des Filmes geht der Apparat kaputt. Ich war ja sowas von kribbelig und aufgeregt und wie es halt so ist, kommen sie alle angerannt. Ja, was nun? Und ich wusste mir auch keinen Rat mehr. Und dann habe ich gesagt, jetzt beten wir. Oh, und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, dachte ich, Mensch, was hast du jetzt gesagt? Ja, das war ja ein Risiko. Aber ich hatte es gesagt und ich konnte das Wort nicht mehr zurücknehmen. Ich habe gleich noch ein stilles Gebet hinterher gesprochen. Herr, lass mich jetzt hier nicht hängen. Und dann haben wir gebetet. Herr, wir wissen nicht, warum dieser Apparat jetzt kaputt gegangen ist und wir haben alles ausprobiert und die Sicherung ist alles in Ordnung. Aber du weißt es und du weißt, dass wir den Film zu Ende sehen wollen. Und bitte, mach ihn wieder ganz, so ganz kindlich gebetet. Mucksmäuschenstille im ganzen Raum. Vorher großes Tohuwabohu. Plötzlich wollten sie alle wissen, ja, was jetzt? Ich fasse an den Schalter, drehe den Schalter rum, der Apparat geht. Der Apparat geht! Und das war ein Knüller. Die Leute, wir hatten etwa 50 Konfirmanden da, die konnten sich gar nicht mehr fassen. Ja, und ich habe dann, nachdem der Film zu Ende war, habe ich gesagt, so, jetzt haben wir doch eine Gebetserhörung gehabt. Gott lebt. Und es lohnt sich, mit ihm zu leben. Und wer einen Anfang machen will, mit mir ein Gebet sprechen will, der kann nebenan kommen. 16 sind rübergekommen und mit denen haben wir gebetet. Und da ging das los in dieser Gemeinde. Und jetzt im April sind wir eingeladen nach Oberfranken zu einem Pfarrer, der damals, wann war es denn, 75, wie viele Jahre ist denn das? 40 Jahre, ne? Vor 41 Jahren den Anfang gemacht hat. Und da bin ich jetzt in der Bibelwoche eingeladen. Ist doch schön, freut man sich. Also, Gott kann immer eine Erneuerung schenken und das ist der Trost. Auch in der Familie. Auch in der Familie. Wir waren jetzt zweimal zu einem Gottesdienst in Soltau. Interessante Sache dort. Ein internationaler Gottesdienst findet dort statt mit Kurden und Russen und Spaniern und alles Mögliche, wird alles immer übersetzt. Und ich habe mir die Geschichte erzählen lassen. Es ging los in einer kurdischen Familie. Ja, hat sich der Vater bekehrt und wie es halt so ist, die ganze Familie gleich mit. Ja, und das sind nicht Familien von 3-4 Leuten, das ist ein bisschen mehr dort. Und jetzt haben die sich ein Gemeindehaus gebaut. Es ist erstaunlich. Ja, Gott kann. Und das ist für mich ein Trost. Das ist für mich ein Trost. Ja. Wenn wir in die Zukunft blicken und die negativen Vorzeichen hier zur Kenntnis nehmen müssen, wollen wir immer auch denken, Gott kann. Ja. Aber Menschen müssen umkehren. Das ist es. Ja. Dürfen nicht ihr gottloses Leben weiterleben. Und das Letzte, hat Gott auch einen Trost bei Krebs und Tod? Auch so eine Frage, die uns bewegt. 1967 war das, dann ist mein Vater ist an Magenkrebs gestorben. Und ich war derjenige, der meiner Mutter die Nachricht überbringen musste, dass die Operation also nicht möglich war. Der Krebs war schon zu weit vorangeschritten. Ich sehe meine Mutter noch vor mir, wie sie innerlich zerbrochen ist. Und ich war noch nicht im Glauben. Ich konnte ihr nichts sagen, was ich heute noch von Herzen bedauere. Ich war selber noch ein schwankendes Rohr im Wind. Und so standen wir beide da und haben geweint. Das war eine der traurigsten Situationen meines Lebens. Hat Gott einen Trost in solchen Situationen? Also, ich muss darüber nicht viel sagen. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist der Trost. An jedem Todes-, Sterbe- und Krebsbett. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist der Trost. Es gibt keinen besseren und größeren. Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Leben, Wesen ans Licht gebracht. Wunderschöner Satz, 2. Timotheus 1, Vers 10. Das ist der Trost angesichts dieser grassierenden Seuche. Im Mittelalter hätte man Pest dazu gesagt, ja, was wir heute mit dem Krebs erleben. Das ist die moderne Pest, unter der wir alle leiden. Es gibt doch eine Auferstehung. Daran wollen wir uns festhalten, auch im neuen Jahr. Jesus sagte, es gibt zwei Auferstehungen. Ja? Eine Auferstehung zum Leben hin und eine Auferstehung zum Gericht hin. Wer an Jesus glaubt, der kommt in die Auferstehung zum Leben hin. Da kommt der Jesus wieder, ja, und holt uns heraus, ob wir gestorben sind oder nicht. Spielt gar keine Rolle. Jesus ruft und dann kommen alle, die auf seinen Ruf hören. Ob sie tot sind oder lebendig, sagt Paulus, spielt gar keine Rolle. Ja, in eine Sogbewegung hinein und sie werden aus dieser vergänglichen Welt entrückt, sagt die Bibel, entnommen, ja, herausgerufen, herausgeholt, verwandelt, kriegen neuen Leib und kommen in die Herrlichkeit Gottes. Wunderbar, also einen besseren Trost gibt es überhaupt nicht. Jesus fragte, glaubst du das? Das ist die Frage. Glaubst du das? Als der Lazarus da gestorben war und er dieses Gespräch mit Martha führte. Martha, glaubst du das? Und diese Frage, die möchte ich jetzt auch stellen. Ich frage, glaubst du das? Ich wünsche es uns allen, ja, dass wir hier ein kräftiges Ja sagen. Ja, Herr, ich glaube. Du hast dem Tod die Macht genommen und du wirst auch mich nicht im Tode lassen. Damit wollen wir leben und damit wollen wir sterben. Und damit wünsche ich uns den Segen Gottes für dieses Jahr. Amen.